Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Jan Grüneberg und ich bin heute natürlich nicht alleine hier am Mikrofon, sondern habe noch zwei wunderbare Gäste bei mir. Einmal Dr. Oliver Quittmann von der Deutschen Sporthochschule Köln. Moin Olli.
Hallöchen, Grüße in den Norden.
Und einmal Laura Sophie Usinger, Sportwissenschaftlerin und Trainerin im Triathlon und Laufsport.
Hi, grüß euch.
Danke, dass ihr die Zeit gefunden habt. Über ein Thema zu reden, was vor allem in der Wissenschaft gerade sehr groß ist, würde ich einmal sagen, ihr habt ein Netzwerk gegründet oder seid Teil eines Netzwerks. Vielleicht gehen wir erstmal auf euch als Person ein. Fangen wir mal mit Laura an. Laura, du bist Sportwissenschaftlerin und Trainerin. Vielleicht kannst du einmal sagen, deinen Berufsweg beschreiben und welche Athleten und Athletinnen du betreust gerade.
Also danke für die Einladung, dass wir über unser Herzensprojekt sprechen dürfen. Ich bin Sportwissenschaftlerin und Sportmanagerin, also habe im Bachelor Sportwissenschaften studiert, im Master Sportmanagement in Frankfurt und Darmstadt und habe während meines Studiums schon viel in der Praxis gearbeitet. Ich war 8 Jahre bei IQ Athletik, habe da viel im Labor gearbeitet und an unterschiedlichen Forschungsprojekten und habe mich dann vor 2 Jahren komplett selbstständig gemacht, arbeite, also habe auch die ganze Zeit, eigentlich seit 10 Jahren coache ich, seit bestimmt 5 Jahren, 5, 6 Jahren jetzt auch im Profibereich und trainiere hauptsächlich Triathleten und Triathletinnen, aber auch Läufer und bin im Wintersport gerade so ein bisschen aktiver geworden habe aktuell oder habe Jan Stratmann, Annalena Best-Pohl, Nils Frommholt betreut über einige Zeiten, aktuell Franz Löschke, Kathi Krüger aus dem Erdinger Team, Lauren Werle, der gerade so ein aufstrebender Profi ist und der ganz viel Spaß macht und genau. So vertreibe ich mir meine Zeit beruflich und bin nebenbei noch in der Wissenschaftskommunikation tätig, also bin an Hochschulen der SPOHO, der TU München und teilweise noch, also nicht teilweise, sondern noch der Bundessportakademie in Innsbruck und bringe da das Thema Frauen im Sport sowohl in die Lehre an die Studentinnen und Studenten als auch in die Trainerausbildung und mache auch das wahnsinnig gerne. Und gerade erwischte mich im Trainingscamp auf Mallorca, wo ich auch 1, 2 Camps im Jahr noch leite über Hannes Hawaii Tours.
Da ist bestimmt auf jeden Fall besseres Wetter als hier gerade in Hamburg, wenn ich mal so aus dem Fenster gucke.
Und vor allen Dingen wärmer.
Das auf jeden Fall. Olli, wie ist denn das Wetter bei dir in Köln?
Ich habe jetzt gerade meine Vorhänge zugezogen aus soundtechnischen Gründen, aber bis gerade war es noch relativ sonnig, aber doch frisch. Also eine gute Mischung eigentlich.
Das hört sich doch gut an. Und du bist Dozent an der Deutschen Sporthochschule Köln. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Alltag.
Ja, gerne. Mein Name ist Oliver Quittmann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Deutschen Sporthochschule Köln. Bin da für verschiedene Dinge zuständig, vor allen Dingen auch für den Lehrbereich Triathlon und leite da die Spezialsportart. Die wird dir noch bestimmt gut in Erinnerung geblieben sein. Und befasse mich da am Institut für Bewegungs- und Neurowissenschaft mit verschiedenen Themen. Die gehen in den Bereich der Leistungsdiagnostik, der Bewegungsanalyse, sowohl im olympischen als auch im paralympischen Sport. Ich betreue auch als Trainer momentan die amtierende Weltmeisterin und Europameisterin Annika Zayn-Giles im Handcycling, was für mich immer sehr, sehr schön ist, auch die wissenschaftlichen Dinge in die Praxis zu bringen und auch zu sehen, was passiert da so, was ist da wichtig. Und mein Alltag ist eigentlich sehr abwechslungsreich. Ich bin in der Lehre tätig, bin im Weiterbildungsmaster Sportphysiotherapie zuständig, sowie in unserem Master Leistung, Training und Coaching im Spitzensport. Also Lehre ist eine meiner Säulen, Forschung, also wissenschaftliche Abhandlungen schreiben, als auch Wissenschaftskommunikation. Und freue mich auf jeden Fall, dass wir eingeladen wurden und dass wir mal ein bisschen erzählen können, was wir neben unserem eigentlich beruflichen Alltagen noch so machen wollen und was wir gerade auf die Beine stellen.
Genau, ihr beide seid nämlich Teil des Escape-Netzwerks. Da stellt sich für mich erstmal die Frage, wofür steht eigentlich Escape?
Das ist eine Frage, die haben sich schon sehr viele gestellt. Und Laura, du passt jetzt gut auf, ob ich alles auch richtig sage. Escape ist im Grunde ein Akronym und steht für Exercise Science Coaching and Performance Enhancement. wie das halt so ist mit so Namen, da haben wir wirklich lange dran gefeilt und haben den Rettungsweg gefunden. Und ja, bei Escape ist es dann geblieben. Und im Grunde sind wir ein Netzwerk aus verschiedenen sportbegeisterten Personen mit ganz vielen verschiedenen Perspektiven aus der Wissenschaft, aus der Praxis, Leistungsdiagnostik, aus dem ärztlichen Betrieb. Also ganz viele verschiedene Köpfe, die eigentlich so verbindet die Faszination für Sport und für Training und Leistungsfähigkeit, um das im Grunde zu verbinden und auch für Athletinnen und Athleten, Trainer, Trainerinnen, als auch andere Leute, die in der Bubble unterwegs sind, Sachen bereitzustellen und Wissen zu generieren, aber auch Wissen zu teilen.
Und Laura, du warst, glaube ich, direkt an der Gründung mitbeteiligt, oder was genau hatte der Spaziergang mit Dan Lorang damit zu tun?
Ja, genau. Also auf einem Spaziergang mit Dan haben wir, oder hatte er die Idee angesprochen, dass das cool fände, wenn man sich auch unter Trainern ein bisschen systematischer austauschen könnte, als das einfach nur informell zum Beispiel einen Spaziergang zu tun. Und dann fand ich die Idee ziemlich gut und wir haben so ein bisschen rumgesponnen, wie das aussehen könnte. Dann hat jeder von uns ein paar Leute in den Raum geworfen, wo wir gesagt haben, da haben wir irgendwie ein Vertrauen zu, mit denen haben wir in der Vergangenheit schon gut gearbeitet und da könnten wir uns vorstellen, diesen Anstoß vielleicht mal zu geben oder diesen Versuch zu wagen, das Netzwerk zu gründen. Und so kam quasi die Idee von uns beiden. Die Gründung hat aber dann tatsächlich im Kollektiv stattgefunden. Also als wir dann all unsere Kandidaten zusammengesucht hatten und Kandidatin, sind wir dann quasi in die Gründungsphase gegangen und haben gesagt, okay, wer wollen wir sein, wofür wollen wir stehen, wie können wir dieses lose ausgesprochene Projekt irgendwie in die Realität umsetzen. Und genau, so ist dann Schritt für Schritt Escape entstanden und ich glaube, das war jetzt mittlerweile schon vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren.
Also doch schon eine ganze Weile.
Genau.
Wir haben vorher im Untergrund quasi uns gefunden und dann kam irgendwann das Release, nachdem wir schon mal sowas vorsondiert hatten. Deswegen, ja, wir sind schon eine Weile, kennen wir uns auf jeden Fall.
Und ihr seid, Olli, du hast es gerade schon gesagt, es ist so ein Mix aus Wissenschaftlern, Trainern. Wer ist so in eurem Netzwerk vertreten?
Ja, um mal so ein paar Namen zu nennen, ich habe parallel natürlich die Seite auf, dass ich bloß niemanden vergesse. Also neben Laura-Sophie Usinger und Dan Lorang ist zum Beispiel auch noch Utz Brenner dabei, den kennt man aus der Szene ja auch, ist ja auch sehr viel in Podcasts zu hören. Ronja Klees, auch von IQ-Athletik, Maximilian Höflich aus Innsbruck, Sebastian Mühlenhoff, mit dem ich mich sehr viel austausche von IQ-Athletik, Dr. Andreas Kästner und seit kurzem auch noch ein paar Neuzugänge. Vielleicht kommen wir auf die auch noch später zu sprechen. Aber das waren so die wirklich so direkt zu Beginn mit dabei waren und die eben verschiedene Perspektiven mitbringen. Und im Grunde wollen wir da auch Trainerinnen und Trainer, Athletinnen und Athleten, ja, was an die Hand geben, was wir uns vielleicht, als wir gestartet sind, uns gewünscht hätten. Dass es vielleicht da irgendwie so mal aufbereitete Dinge gibt. Was kann man fürs Training irgendwie nutzen? Wie wirksam sind bestimmte Dinge? Und genau, da machen wir uns so nach und nach auf den Weg.
Sehr schön. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr jetzt zum Beispiel dann in der Anfangsphase gewesen seid und euren Kreis, sage ich mal, zusammengestellt habt, habt euch dann alle an einem geheimen Ort getroffen, in einem Keller und habt gesagt, oh, jetzt gründen wir aber mal was, oder wie kam es zu dieser Entstehung oder wie seid ihr auf die Leute zugegangen?
Wir sind auf jeden Fall nicht nach Potsdam gegangen und es war auch kein geheimes Treffen. Nein, also ich glaube, ich weiß nicht, Laura, willst du dazu mehr erzählen? Also der geheime Raum war auf jeden Fall oft online.
Genau, also ich glaube, der besteht gerade auch fast ausschließlich online, weil wir aus allen Teilen Deutschlands, teilweise Österreichs zusammenkommen. Und es war ja auch noch Corona tatsächlich. Also da war das sowieso gang und gäbe, sich online zu treffen. Aktuell sieht es so aus, und das hat sich zu der Gründungsphase eigentlich gar nicht groß verändert, dass wir uns mindestens einmal im Monat treffen zu einer Art Stammtisch und uns über aktuelle Themen austauschen. Am Anfang war das ein bisschen, weniger strukturiert. In der Zwischenzeit haben wir es dann auch wirklich themenbasiert gemacht, also dass wir gesagt haben, uns interessiert ein Thema und darüber diskutieren wir 2 Stunden. Jemand bereitet einen Impulsvortrag vor, recherchiert sich also quasi vorher schon mal in das Thema ein, hat dann auch ein gewisses Fundament und eine Tiefe in dem Thema gibt dann die Fragestellungen, die ihm oder ihr gekommen sind während der Recherche oder auch in der praktischen Anwendung dann in die Runde. Und dann kann man diskutieren und seine Standpunkte jeweils austauschen und auch irgendwie vielleicht kritisch hinterfragen. Und ja, so treiben wir das eigentlich weiter voran. Mittlerweile ist es so, dass sich so, also sogar teilweise Untergruppen bilden und Arbeitsgruppen, die dann Themen nochmal wirklich sehr arg vertiefen. Also dass es nicht nur bei einem kurzen Impuls und dann einer Diskussion bleibt, sondern zum Beispiel so, wie wir es mit dem Thema Höhentraining gemacht haben, wo es ja dann in der Zwischenzeit auch 3 Folgen in Ollis Podcast Exercise Inside Out zu gibt, wo wir wirklich Wochen bis Monate recherchiert haben, beziehungsweise unser Wissen, was bestanden hat, zusammengetragen haben, uns dann getroffen haben und diese Aufzeichnungen gemacht haben und einfach auch viele O-Töne aus der Praxis zu Wort kommen lassen haben, sodass das hoffentlich eine relativ gute Tiefe gibt und sowohl für Sportlerinnen und Sportler als auch für andere Coaches und Interessierte einen Mehrwert darstellt.
Also kann sich dann quasi jedes Mitglied eures Netzwerks einfach ein Thema aussuchen und sagt, darüber möchte ich jetzt was, das interessiert mich jetzt, darüber möchte ich euch was erzählen oder wie läuft das ab?
Also im Grunde ist es meistens so, dass wir einen monatlichen Termin haben, an dem wir uns freischaufeln, weil wir ja auch alle irgendwie berufstätig sind und das jetzt in unserer Freizeit nebenher machen, weil uns das am Herzen liegt. Und dann ist es im Grunde so, dass wir dann immer monatlich sagen, ach, welches Thema wäre denn mal interessant? Und dann bilden sich oft so kleinere Gruppen, die dann sagen, ach ja, dann könnte ich irgendwie den Teil übernehmen und ich den. Und das heißt also, es muss nicht jeder immer was vorbereiten, aber dann gibt es halt Leute, die sagen, ach, das wollte ich mir eh schon mal nochmal genauer anschauen. Und dann hat man so einen Monat Zeit, da vielleicht so ein paar Sachen sich nochmal durchzulesen, aufzubereiten und dann gehen wir in die Diskussion. Und das Schöne bei so einem Netzwerk ist, dass es nicht so eindirektional ist, ich bereite das vor und so steht es geschrieben, sondern das Besondere, finde ich, bei Escape ist, dass wir wirklich diese verschiedenen Perspektiven haben. Das heißt, wir nehmen Sachen aus der Wissenschaft, also wirklich nüchterne Zahlen, Daten, Fakten und dann versuchen wir das auch in die Praxis zu übersetzen. Also ist das überhaupt anwendbar? Ist das realistisch? Also zum Beispiel sowas wie Live High, Train Low. Also was eine Form von Höhentraining ist, was in der Wissenschaft relativ gut abschneidet, aber in der Praxis sich gar nicht so leicht umsetzen lässt. Und dann ist die Frage, was könnten wir da jetzt raus mitnehmen? Also im Grunde so einen wissenschaftlichen Teil, einen pragmatisch-praktischen Teil und vielleicht auch eine medizinische Komponente. Und so kommen wir dann hinterher vielleicht zu einer globaleren Empfehlung, wo sich auch viele mit identifizieren können und hoffentlich dann auch was für die Praxis daraus ziehen.
Was sind im Moment so Themen, mit denen ihr euch beschäftigt?
Ich glaube, momentan ist so das Thema Nahrungsergänzungsmittel für den letzten Stammtisch, den wir so haben. Wir haben es immer mal einen Stammtisch genannt. Es klingt irgendwie so ganz nach alten weißen Männern, die da irgendwie in Roben sitzen und das da machen. Aber so ist es nicht. Also es geht um Nahrungsergänzungsmittel. Schlaf ist eins der nächsten Themen, die wir uns angucken wollen. Was hatten wir noch in den letzten?
Also vor Höhe hatten wir, ich erinnere mich an Priming, also Priming-Workouts vor Einheiten, also was braucht es, um die Trägheit der Sauerstoffkinetik zu überwinden, auch vor Wettkämpfen, also einfach parat zu sein. Und was hatten wir noch?
Dann hatte, glaube ich, Utz nochmal das Thema so aufgebracht, so Zelle, Muskelzelle und dass wir da vielleicht nochmal so von der Tiefe der Muskelzelle irgendwie Inhalte nochmal in die Praxis überführen, dass man da mal guckt, was kann man sich da vielleicht rausgreifen. Und also im Grunde entwickelt sich das so on the fly. Also jeder bringt irgendwie so Sachen mit oder kriegt auch aus der Praxis Sachen gespiegelt. Das ist für mich aus der Wissenschaft kommt natürlich immer interessant, dass man nicht nur so denkt, wir sind die Wissenschaft und kommt zu uns und wir erzählen euch was, sondern dass es auch darum geht, mal zu hören, was wird in der Praxis genutzt, also was sind irgendwie Themen, die Leute umtreiben und entweder gibt es da schon zu ganz viel und dann kann man darüber sprechen oder es gibt eben das gerade nicht und dann kann man überlegen, kann man dazu vielleicht mal ein Projekt machen, also so eine zweigleisige Sache, die in beide Richtungen geht und die einen schönen Austausch darstellen für mich.
Ja, und was ich auch total schätze, wenn wir jetzt vielleicht nochmal so zu unseren Neumitgliedern kommen, ist, dass wir auch nicht nur im Triathlon unterwegs sein wollen, sondern uns auch in anderen Ausdauersportarten inspirieren lassen wollen und den Austausch auch dahin suchen. Das haben wir jetzt gemacht, indem wir noch Hannes Vitense zum Beispiel dazu genommen haben, Schwimmtrainer, Schwimmcoach, aktuell Bundestrainer beim DSV. Und das ist natürlich total spannend, gerade wenn es jetzt an dem Beispiel Höhe festgemacht, der seit 15, 20 Jahren Erfahrung da hat und einfach aus dieser Perspektive, was ja durchaus schon andere Charakteristika hat und andere Problemstellungen vielleicht auch als der Triathlon, da aber auch wieder eine neue Perspektive reinbringt, oder Philipp Sitran aus dem Skilanglauf, sodass wir da auch im Wintersport uns immer mal wieder austauschen. Und genau, haben jetzt auch noch Lisa Bode, eine andere Unfallchirurgin, Orthopädin, und Katharina Fischer vom IAT in Leipzig, also so, dass wir diese ganzen Schnittstellen verknüpfen können und da diese Interdisziplinarität, also auch abseits des Triathlons, vertreten haben.
Wobei
ich wollte nur sagen, wobei wir aus dem Radsport kommen, was ja auch Teil des Triathlons, noch den Dennis Biro, dann hätten wir, glaube ich, auch alle abgedeckt, sodass wir niemanden vergessen, der ja auch in der medizinischen Betreuung da unterwegs ist und da auch wirklich sehr umtriebig ist. Also das kann auch oft aus dem Triathlon kommend sein, aber Laura wollte jetzt ja nur den Punkt nochmal machen, dass es eben auch außerhalb des Triathlons da Möglichkeiten gibt.
Es gibt auch noch andere Sportarten.
Hat man gehört, ist man munkelt es, aber...
Vielleicht. Und wenn wir, also bleiben wir mal jetzt zum Beispiel beim Thema Höhe, was sind dann so Ergebnisse oder Schlüsse, die ihr dann nach so einem Meeting zieht?
Oh, jetzt...
Kann man das sagen?
Also ich fange vielleicht mal an, also
ich
Laura.
Ich würde dir den Podcast empfehlen. Ich glaube, das sind vier Stunden Quintessenz.
Ja, also wir haben 3 Podcast-Folgen gebraucht, um das Thema so für uns mal zu sortieren, weil ich meine, das Thema Höhe ist, finde ich, ein schönes Beispiel, und das haben wir uns so als Aufhänger genommen, weil jeder hört da irgendwie so ein bisschen was drüber und man kann was machen, aber wir haben auch erstmal eine komplette Folge gebraucht, um überhaupt mal so darlegen zu können, was passiert überhaupt in der Höhe, was ist überhaupt der Reiz in der Höhe, was verspricht man sich theoretisch. Das war allein schon Folge 19 von Exercise Inside Out, ein sehr guter Podcast, neben diesem hier, um das mal so darzulegen. Dann haben wir eine Folge gehabt, wo wir nur geguckt haben, was sagt die Literatur, also was sind Studien, was sind Meta-Analysen, die im Grunde zu diskutieren. Das wäre Folge 20. Und dann haben wir in Folge 23 im Grunde das Ganze dann nochmal mit der Praxis verwoben, O-Töne, also wo wir wirklich versucht haben, so eine Best Practice rauszufinden. Und wenn du mich jetzt fragst, was ich in einem Satz dazu sagen würde, Laura darf das natürlich auch gerne machen, dann würde ich sagen, Höhentraining ist schon komplizierter, als man denkt, und man sollte sich gut damit beschäftigen, bevor man das macht. Also nicht einfach so machen. Es ist möglich, man kann das durchaus nutzen, wenn man ambitioniert ist, aber man soll sich damit beschäftigen. Und da sind 3 Podcast-Folgen vielleicht ein Aufhänger, um mal so eine Übersicht zu kriegen, oder Laura?
Ja, ich würde auch sagen, es ist komplex und individuell, und trotzdem sollte man nicht davor zurückschrecken.
Gut, damit wäre das Thema ja ganz gut zusammengefasst. Zum Thema Höhentraining gibt es tatsächlich auch in der nächsten Ausgabe der Triathlon einen Artikel von mir, zufällig. Aber eher, also, weil es auch auf diese Komplexität auch angesprochen, warum es für Age-Grouper vielleicht nicht unbedingt die beste Option ist.
Mhm. Oh, das ist sehr, sehr spannend zu sehen.
Ja, also dieser Austausch, warum ist dieser Austausch denn vor allem für dich als Wissenschaftler, Olli, oder auch für dich als Trainerin, Laura, mit anderen so gerade jetzt in diesem Zeitraum so wichtig?
Also ich finde es super wichtig, weil ich verstehe Wissenschaft eben nicht in diese eine Richtung. Das war ja früher irgendwie so, die Universitäten wurden so als Elfenbeintürme bezeichnet, und wir haben im Grunde als Wissenschaftler damals immer gewartet, dass Leute uns fragen, und das Wissen ist bei uns. Und gerade im Sport, finde ich, sieht man, dass man das immer differenzieren muss und dass es eben auch das Wissen aus der Praxis gibt. Und mir hilft das total, weil ich auf der einen Seite natürlich die Brille des nüchternen Wissenschaftlers habe, der guckt, was sagen die Daten und was sind Erkenntnisse, die gut veröffentlicht sind. aber auch, was ist das Praxiswissen? Und wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich erkläre euch jetzt, wie man einen perfekten Plan macht, dann würde ich quasi unterstellen, dass das alles über die Wissenschaft abdeckbar ist. Das ist mitnichten so. Von daher finde ich es immer spannend zu hören, was Leute in der Praxis umtreibt, was deren Erkenntnisse sind, um da dann auch wirklich so einen Austausch zu haben. Weil für mich kann ich das Thema dann immer besser einordnen, dass man eben diese wissenschaftliche Brille hat, aber auch die Praxisbrille. Und von daher profitiere ich da auch total von zu hören, was in der Praxis los ist. Aber hoffentlich natürlich auch genauso andersrum, dass eben auch mal geguckt wird, was ist wirklich belegbar und wie sieht es aus. Aber wir sind im Sport ja immer mit individuellen Anpassungen konfrontiert. Und deswegen macht es da Sinn, mal von mehreren Leuten eine Einschätzung zu haben.
Ja, ich würde auch sagen, also weder ein reiner Wissenschaftler ist ein guter Coach, noch ein Coach, der noch nie was in der Theorie gehört oder sich weitergebildet hat, ist ein guter Coach, sondern irgendwo die Mitte macht oder die Mischung macht und Leute zu finden, die eben offen für beides sind, ne? Also die sowohl eine Affinität zur Wissenschaft haben, aber auch zu der zwischenmenschlichen Ebene, zum Coaching, zu dem Erfahrungsaustausch und auch irgendwie bereit sind, Sachen kritisch zu reflektieren oder auch vielleicht Fehler aus der Vergangenheit einzugestehen oder irgendwie einfach also nicht, weil man schlecht gearbeitet hat, sondern einfach, weil es immer einen Raum für auch Zweifel und für Trial and Error gibt und dieses Error eben oft oder manchmal dann doch auch zum Fail führt. Und ich glaube, Leute zu finden, denen man quasi vertraut und wo man auch diesen Austausch so führen kann, dass man nicht Angst haben muss, dass Sachen gegen einen verwendet werden oder man irgendwie gejudged wird, sondern das wirklich einfach offen diskutieren kann, weil alle diese Positionen, diese Perspektive kennen, dass man anfängt und man ein Coach sein, das kann, oder man ist nicht einfach Coach, so diese, man muss sich das irgendwie beibringen und man muss diese Trial-and-Error-Prozesse und Wege gehen. Und ich glaube, weil es einfach generell nicht diese eine Vorlage gibt, so funktioniert Training, ist es so wichtig aus meiner Sicht, sich auch die Erfahrungsberichte von anderen anzuhören und das als ein großes Privileg zu sehen, in diesen Austausch gehen zu können und da einfach Wissen zu teilen, weil man nur mit der Erfahrung über die Dauer gut wird und wir alle irgendwie an diesem Punkt mal waren oder vielleicht auch ich aus meiner Perspektive, die immer noch super jung in diesem Business ist, immer noch bin, würde ich fast sagen, dass wir immer von anderen und älteren, erfahreneren profitieren können und auch gleichzeitig mit unseren Fragen die Älteren wieder challengen können und das finde ich eine wahnsinnig coole, wie sagt man dazu, so ein Ping-Pong und so ein Hin- und Her-Spielen von Bällen und ja, das fasziniert und reizt mich sehr.
Würdet ihr sagen, die Erkenntnisse sind dann eher für andere WissenschaftlerInnen oder TrainerInnen zu gebrauchen oder auch für den, ich sag mal, allgemein interessierten Age-Grouper?
Ich hoffe, dass uns das genau so gelingt, dass es eben für alle, die sich dafür interessieren und die wirklich ihre eigene Leistungsfähigkeit oder die von anderen verbessern wollen, dass die davon profitieren. Das heißt, es richtet sich im Grunde an AthletInnen und Athleten, TrainerInnen, Leute aus dem Bereich der Leistungsdiagnostik, vielleicht auch andere Leute aus der Wissenschaft. Also im Grunde die ganze Bubble, könnte man sagen. Sodass man eigentlich auf allen Ebenen zumindest eine Einordnung hat, ist das für mich relevant. Also das versuchen wir eigentlich auch immer zu gucken, zum Beispiel bei dem Thema Höhe, so wie du es wahrscheinlich in deinem Artikel auch geschrieben hast. Für wen ist das jetzt wirklich relevant? Ist das jetzt für die Leute, die sagen, ich möchte meinen ersten 5-Kilometer-Lauf mal schaffen und durchkommen oder den Sprintdistanz-Triathlon? Oder ist es für die Leute, die sagen, Hawaii-Quali in 1-2 Jahren? Ich denke, da ist für jeden was dabei und wir ordnen das eigentlich auch immer so ein, dass man dann guckt, für wen ist das jetzt wirklich geeignet.
Und wie bringt ihr eure Erkenntnisse nach außen? Ihr habt schon den Podcast angesprochen von dir, Olli, aber habt ihr noch irgendwie andere Outlets?
Also neben dem Podcast Exercise in Cell Out gibt es natürlich auch noch die ganz tolle Homepage. Die heißt www.escape-netzwerk.de oder natürlich unseren Instagram-Kanal escape-netzwerk. Das sind so die Hauptkanäle, also die Webseite mit Sicherheit mit mehr Links zu den Podcast-Folgen, zum Team, zum Kontakt oder auch so zu generell unseren Zielen und über die aktuellen Sachen, die wir so machen in Social Media, ist der Instagram-Kanal mit Sicherheit gut, eine gute Adresse.
Dann habe ich, glaube ich, auf eurer Website gesehen, dass ihr eine Non-Profit-Organisation seid. Aber müsst ihr euch vielleicht trotzdem irgendwie finanzieren oder wie läuft das bei euch ab?
Aktuell müssen wir uns nicht finanzieren, weil wir keine Kosten haben und der Wissensaustausch und die Online-Räume so funktionieren. Genau, also aktuell besteht da kein Bedarf und ist auch nicht unser Ziel, dass wir so eine Profit-Organisation werden.
Aber das waren dann zum Beispiel auch Sachen, die wir in der Gründungsphase oder bevor wir uns jetzt nach außen gegeben haben, dass wir da einfach auch diskutieren. Also, dass man dann halt überlegt, was sind so gemeinsame Ziele, wer hat irgendwie was vor. Und ich glaube, es war uns relativ schnell was Konsens, dass wir sagen, wir wollen das gerne machen, wir wollen da selber von profitieren, von dem Austausch und wir möchten auch gerne anderen daran teilhaben lassen, weil wir genau wissen, wie das ist. Und ich denke, da gibt es genug Vorbilder im Sportbereich, die wirklich bereit sind, auch mal Sachen auszutauschen, ohne zu denken, dann hat jetzt jemand einen Vorteil, sondern dass wir sagen, das Wissen kann erstmal allen zur Verfügung stehen und ja, wir versuchen dann das Beste da zu nutzen.
Ist denn irgendwann in Zukunft auch geplant, dass ihr vielleicht auch Paper veröffentlicht oder Studien durchführt oder ist es erstmal auf den Podcast beschränkt?
Also ich würde das jetzt erstmal nicht ausschließen. Ich weiß nicht, ob dann unbedingt das Escape-Netzwerk da voransteht, aber ich hatte ja vorhin schon von den einzelnen Untergruppen gesprochen und Arbeitsgruppen, wo wir uns in verschiedenen Konstellationen auch in der Vergangenheit schon wiedergefunden haben und auch ich erinnere mich, dass ich öfter mal meine Daten oder Daten von Athleten beispielsweise für Studienprojekte für Early-Studenten zur Verfügung gestellt habe und dann so kleine nicht unbedingt Hausarbeiten, aber auch so Poster entstanden sind. Von daher kann ich mir vorstellen, dass aus diesen Untergruppen durchaus was entsteht, was dann vielleicht auch wieder, also tatsächlich in die Wissenschaft über Paper gegeben wird. Das würden wir alles nicht ausschließen. Wie gesagt, obwohl es jetzt uns schon ein paar Jahre oder Monate gibt, sind wir trotzdem noch am Wachsen und am uns finden. Wir wollen uns erweitern, wollen das aber sehr organisch und gesund tun, also jetzt nicht überstürzen, sondern das erstmal wachsen und stärken lassen und überlegen dann auch, worauf wir generell noch Lust haben. Also wenn sich diese Strukturen mal etabliert haben, können wir uns auch vorstellen, dass wir noch andere Kooperationen eingehen mit was auch immer für Organisationen, die vielleicht unsere Expertise brauchen oder wo es spannend wäre und man uns hinzuziehen könnte. Das ist aber alles so ein bisschen in die Zukunft gedacht und vielleicht ist es schön, wenn das bei rumkommt. Grundsätzlich ist aber dieser Gedanke, das vor allem für uns zu nutzen, um uns selbst weiterzubilden, um uns auch selbst immer wieder mit neuen Themen zu beschäftigen und da zu challengen, eigentlich der im Vordergrund steht.
Gibt es denn zum Beispiel auch andere Netzwerke oder war der Hintergedanke hinter dem Netzwerk auch, dass es sowas irgendwie noch nicht gibt und dass man jetzt irgendwie sowas schaffen muss?
Tatsächlich, also das war der initiale Gedanke, weil wir kein Netzwerk kannten. Ich finde es spannend, jetzt wo wir an die Öffentlichkeit gegangen sind, da habe ich durchaus auch von ein paar anderen gehört, dass sie das auch schon tun, also ohne das jetzt irgendwie öffentlich zu machen, aber es gibt auch andere Coaches und auch Leute aus der Wissenschaft, die sich da zusammentun. Genau, aber grundsätzlich war das tatsächlich auch mal ein Gedanke, von dem wir dachten, es ist interessant, dass es das eigentlich noch nicht gibt, weil es ja relativ offensichtlich eigentlich ist, dass man von so einem Zusammenschluss durchaus profitieren kann.
Ja, man muss auch dazu sagen, dass es ja auch einfach sehr viel Passion und Eigeninitiative bedarf, gerade wenn man das jetzt auch nicht wirklich mit einem kommerziellen Hintergrund macht, weil wir alle genauso unsere Jobs haben und dann kann es auch mal sein, dass wir irgendwie dann einen Termin irgendwie verschieben müssen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Aber ich glaube, das, was uns verbindet, ist dann wirklich so diese Vision. Es wäre doch schön, wenn es wirklich mal diesen Austausch gibt, der allen hilft, also den Leuten, die da arbeiten und die sich da Mühe geben, als auch den Leuten, die das dann hinterher konsumieren, sehen können, darüber nachdenken können, mit ihren Leuten diskutieren können. Und das ist ein großer Spaß teilweise auch, ne? Also macht auch wirklich immer schön Laune. Ich weiß noch, die Folgen zur Höhentrainings Anpassung, wo wir dann wirklich bis auf so eine Alm hochgegangen sind im Schnee, um da dann das ganze Equipment aufzubauen. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Das war schon großartig.
Wie geht es dann für euch demnächst weiter? Also steht das nächste Meeting schon fest?
Tatsächlich. Zwei Wochen, glaube ich. Genau. Dann wird es um die Nahrungsergänzungsmittel gehen.
Sehr schön. Ja, ich würde sagen, das war eine schöne Folge. Danke, dass ihr dabei wart.
Danke für die Einladung. Im Chor.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.